Deutschlandfunk. Der Tag.
Gestern war ein trauriger Abend.
Das Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, das ist auch ein Stresstest für die Ampelkoalition in Berlin.
Die Tränen sind getrocknet und jetzt stellt die Partei der Eigenverantwortung sich den Gründen für diese Niederlage.
Christian Lindner, aber nicht nur die FDP hat verloren, auch die SPD, die im Wahlkampf so viel Werbung geschaltet hat mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Wir hören Lars Klingbeil.
Da gibt es jetzt keine Aufteilung auf Landes- oder Bundesebene, sondern das ist die SPD, die dort in Nordrhein-Westfalen gekämpft hat, die zusammengekämpft hat und die dann noch ein Wahlergebnis gemeinsam zu verantworten hat.
Und die CDU, die freut sich. Vor allem Friedrich Merz.
Ich will es mal so sagen, seit dem gestrigen Tag ist die CDU wieder zurück auf Platz 1 unter den deutschen Parteien. Und das ist ein guter Tag für uns alle gewesen.
Wir klären gleich, wer da was verloren hat bei dieser Wahl und welche Karten in Berlin jetzt neu gemischt werden. Wir hören dazu Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio. Der war heute schon eine Menge unterwegs und hat sich umgehört. Und in der Ukraine, da häufen sich gerade Meldungen über Geländegewinne der ukrainischen Armee. Immer wieder werden russische Einheiten zurückgedrängt. Ich habe darüber mit unserem Sicherheitskorrespondenten Markus Pindur gesprochen. Eine Analyse der militärischen Lage in der Ukraine. Heute ist Montag, der 16. Mai 2022. Und hier ist Tobias Armbruster. Hallo Stefan, grüß dich.
Hallo Tobias.
Stefan, wir reden also über das Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen gestern. Lass uns anfangen bei den Verlierern. Da haben wir einmal die FDP, die fliegt aus der Regierung in Düsseldorf, kommt überhaupt nur knapp zurück in den Landtag. Wie gefährlich ist diese FDP-Niederlage jetzt für die Ampelkoalition in Berlin?
Ja, also wenn man von Gefahr spricht, nach Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, was wir da schon alles erlebt haben, 2005, Einleitung des Endes von Gerhard Schröder, da muss man natürlich sehen, was ist eine Gefahr. Also ich glaube, das steht nicht im Raum, dass jetzt hier die Ampelkoalition in Berlin auseinanderfliegt. Aber gefährlich ist das schon, weil wir ja gesehen haben, dass sich gerade an der FDP gezeigt hat, wie sehr diese Regierung jetzt unter Stress steht in dieser ungewöhnlichen Weltlage. Und es waren eben Politikerinnen und Politiker aus der FDP hier auch auf Bundesebene, die koalitionsinterne Kritik am Bundeskanzler, an Olaf Scholz, in den letzten Wochen so spitz formuliert haben. Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die dem Bundeskanzler Zaudern vorgeworfen hat, im Deutschlandfunk übrigens zum ersten Mal. Und dann unmittelbar vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen der verteidigungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, der aus der Anhörung des Bundeskanzlers im Verteidigungsausschuss rausgegangen ist und sich da über den Bundeskanzler dann beklagt hat, dann auch innerparteilich unter Druck geriet. Die haben morgen eine Fraktionssitzung, da will der seinen Rücktritt von diesem Sprecherposten erklären. Also da sieht man, was da los ist. Und wenn wir über die FDP reden, dann hat sich das auch gezeigt heute beim Auftritt von Christian Lindner, der gesagt hat, das hatte ganz klar bundespolitische Ursachen, diese Wahlniederlage der FDP in Nordrhein-Westfalen. Das hatte was mit der Energiepauschale zu tun. Das ist uns schwer angerechnet worden als mangelnde Durchsetzungsfähigkeit. Und daraus lässt sich dann ableiten, dass der jetzt rausgeht und sagt, wir müssen uns hier anders und besser profilieren bundespolitisch.
Stichwort profilieren. Was meinst du denn, wo könnte sich das bemerkbar machen, dass sich die FDP jetzt anders aufstellen will?
Ja, das werden wir natürlich in den Kernthemen der FDP sehen. Steuerentlastung, wo wird entlastet, wie wird entlastet. Dieses grüne Modell von der Energiepauschale, sozusagen, das stand da jetzt im Mittelpunkt, wo Lindner gesagt hat, das war nicht FDP. Da hat er auch ganz klar den Koalitionspartner, die Grünen, benannt als diejenigen, die sich da durchgesetzt haben im Ringen. Und wir sehen ja, es steht jetzt in den nächsten Tagen an, die Einigung im Bundestag auch mit der CDU über die Grundgesetzänderung zu dem 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr. Da muss jetzt die Koalition in der Lage sein, einen Kompromiss mit der Opposition zu schließen, um dafür dann die notwendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat dann am Ende zu bekommen. Und da wird es dann an vielen Detailfragen drum gehen, Kompromissbereitschaft in der Koalition zu demonstrieren, aber eben auch verbunden jetzt mit einem Partner der FDP, der jetzt ganz deutlich gesagt hat, wir können da nicht mehr so kompromissfähig sein wie zuletzt.
Heißt das, der Ton in der Ampel könnte jetzt rauer werden?
Ja, der wird spitzer. Das ist jetzt für die FDP eine Situation, wo sie wirklich zeigen muss, wir müssen in dieser Koalition erkennbar sein, gerade als kleinerer Partner und gerade im Vergleich zu dem anderen kleineren Partner in dieser Koalition, den Grünen, die sich so unglaublich gut profiliert haben. Und das hat ja auch was mit der Bundespolitik zu tun, dass die Grünen in Nordrhein-Westfalen so wahnsinnig gut abgeschnitten haben. Verdreifachung des Wahlergebnisses im Vergleich zur letzten Landtagswahl dort. Und natürlich hat das was damit zu tun, dass die Grünen diejenigen sind, die in dieser großen Krisenlage jetzt auf der Bundesebene am besten dastehen mit ihren beiden Spitzenfiguren im Bundeskabinett, mit dem Vizekanzler Robert Habeck und Annalena Baerbock, die in den Beliebtheitswerten ganz weit vorne stehen und die sich einfach sehr gut jetzt als Krisenpolitiker profiliert haben.
Okay, Stefan, lass uns nochmal zurückkommen zur FDP. Mein Gedächtnis sagt mir irgendwie, dass das ziemlich häufig passiert, dass die FDP in Koalitionen schnell an den Rand gedrängt wird und schnell auch mal aus einer Regierungsbeteiligung rausfliegt. Ich habe das jetzt gar nicht besonders nachgeschaut, aber irgendwie habe ich diesen Eindruck, dass das gerade dieser Partei häufiger passiert. Kann das sein, dass sich Regierungsbeteiligungen gerade für die FDP selten wirklich auszahlen?
Also zunächst mal muss man sagen, diese Geschichte, kleine Koalitionspartner werden von den Großen überlagert und am Ende sozusagen verspeist und verdaut, das stimmt nicht, weil die Grünen eben als kleinerer Koalitionspartner wahnsinnig gut abgeschnitten haben. Und die FDP ist aber eine Partei, die in ganz besonderer Weise auch von taktischen Wählern lebt, also von Wählern, die im bürgerlichen Lager zwischen der CDU und der FDP hin und her pendeln. Und das hat sich jetzt natürlich auch ausgewirkt und ich glaube, da gab es zwei Faktoren, nämlich dass einerseits auf der Bundesebene, anders als bei der letzten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, die Union eigentlich sehr stark und sehr stabil dastand und sozusagen Aufwind hatte, sich als Oppositionspartei gut gegen den Kanzler in Szene gesetzt hat. Das hat sich ja auch in den bundespolitischen Umfragen abgemessen. Die CDU hat dann Aufwind und die SPD ist in einer Abwärtsbewegung. Und dann, glaube ich, hat sich für die FDP natürlich auch bemerkbar gemacht, dass die Meinungsumfragen, die ja wieder ein ganz eigenes Thema sind, in Nordrhein-Westfalen bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Union und SPD vorausgesagt haben. Und das hat natürlich viele von diesen taktischen Wählern im bürgerlichen Lager dann in dieser spezifischen Situation auch noch dazu bewegt, zu sagen, na dann wählen wir mal lieber CDU, da können wir was bewegen. Und die sind auch wählbar im Augenblick.
Okay. Neben der FDP hat auch die SPD Federn gelassen, hatte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, du hast es gerade erwähnt, erhofft. Hinterher, am Ende, ist die CDU mit 9 Prozentpunkten Vorsprung ins Ziel gegangen. Diese SPD-Klatsche jetzt in NRW, ist es auch eine Niederlage für Olaf Scholz?
Ja, ganz klar, würde ich so sehen. Und da bin ich auch nicht alleine. Das geht ganz stark aufs Konto des Bundeskanzlers. Der ist in Nordrhein-Westfalen stark im Wahlkampf aufgetreten. Gemeinsam für Nordrhein-Westfalen stand auf den Plakaten, auf denen er mit Gucciardi drauf war. Die Rechnung der SPD war, Scholz zieht. Scholz hat nicht gezogen. Es ist Olaf Scholz als Bundeskanzler nicht gelungen, sich in dieser krisenhaften Zeit, die eine Stunde der Bundesexekutive ist, als Krisenkanzler zu profilieren, Vertrauen auf seine Position zu lenken, das dann auf seine Partei, in dem Fall dann im starken Landesverband Nordrhein-Westfalen, übergeleitet werden kann. Und das ist bemerkenswert. Ein Kanzler kann sich in einer solchen Situation sehr stark profilieren. Wir haben das zu Beginn der Corona-Krise erlebt, wie Angela Merkel nochmal als Krisenkanzlerin das ganze Vertrauenskapital für sich mobilisieren konnte. Und das ist dann eben stark auch wieder auf die CDU, hat dann auf die CDU abgestrahlt, die ja zu Beginn der Corona-Krise eigentlich wirklich total am Boden war. Und dann zieht die Partei auf einmal wieder hoch und steht dann kurz davor, auch die Kanzlerschaft nochmal zu halten. Also das ist Olaf Scholz nicht gelungen und das ist jetzt wirklich eine bittere Lehre für die SPD. Und da werden wir jetzt auch mal sehen, wie geschlossen die SPD damit umgehen kann.
Stefan, du beobachtest diese Leute ja jeden Tag, vor allen Dingen auch den Kanzler, die Bundesregierung. Woran würdest du sagen, woran liegt das, dass Olaf Scholz das nicht hinbekommt, dieses Krisenkanzlerhafte?
Ja, ich habe da eine eigene Erklärung. Also es wird ja jetzt oft über Kommunikation gesprochen und gegenübergestellt Scholz, der schlecht erklärt, und Habeck zum Beispiel, der brillant erklärt. In der Tat, Habeck, das ist ein Lehrstück für politische Kommunikation. Und da gibt es eklatante Unterschiede. Habeck, der die Bürgerinnen und Bürger, der sein Publikum wirklich ernst nimmt, und Scholz, den wir immer wieder mit so einer Arroganz erlebt haben, die berühmten Jungs und Mädels und die Wissenschaftler, die sich da verrechnen und das alles nicht richtig verstehen, das ist ein Aspekt. Dann wird ihm vorgeworfen, das Zaudern und Zögern. Das halte ich für einen falschen Vorwurf, weil ich glaube, dass Zögern und Zaudern in einer solchen Situation eine Tugend sein kann. Wir wollen keinen Bundeskanzler, der sich jetzt Hals über Kopf in militärische Abenteuer stürzt. Und insofern ist die Sorge von Olaf Scholz etwa vor einer Eskalation dieses Krieges, das ist vollkommen richtig, das ist sehr, sehr gut begründbar, dass man sich so verhält. Aber, und das sehe ich als ein Problem bei Olaf Scholz, da tut sich ein Widerspruch auf zwischen einerseits seiner Rhetorik der Entschlossenheit. Der Olaf Scholz, der sagt, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie. Der sich dann vor den Bundestag stellt und auch in so einem Ton der Entschlossenheit und der Gewissheit sagt, das ist jetzt die Zeitenwende und jetzt machen wir eine ganz andere Politik als vorher. Und dann aber trotzdem immer wieder genötigt wird, Nachkorrekturen vorzunehmen, wieder zurückzugehen von dieser Entschlossenheit. Und dann strahlt er aus, also wir liefern da jetzt einmal Waffen, das war immer wieder zu hören und das ist aber jetzt mal eine Ausnahme gewesen und dann kommen aber schon die nächsten Waffen und dann keine schweren Waffen und dann kommen aber die schweren Waffen. Also diese Entschlossenheit, diese Führungsentschlossenheit, die er da vorgibt, die passt nicht zusammen mit seiner Politik. Und da hat er den Ton eines Bundeskanzlers, der eben in so einer Situation auch Selbstzweifel äußern muss, so wie Habeck das tut, so wie Angela Merkel das in ihren guten Zeiten auch konnte, sich dann auch mal selbst korrigieren muss. Den hat er nicht gefunden und das, glaube ich, spüren die Wählerinnen und Wähler. Der ist da irgendwie noch nicht richtig bei sich, das läuft nicht rund an der Stelle.
Gut, dann lass uns noch über einen Gewinner sprechen, die CDU. Friedrich Merz sagt jetzt, die CDU ist wieder die Nummer eins unter den Parteien in Deutschland. Hat er damit recht?
Naja, in den Umfragen, das kann man jetzt mal behaupten und kann man mit besseren Gründen behaupten, als das vor allen Dingen der SPD-Generalsekretär gestern, das war schon denkwürdig, wie der den Anspruch behauptet hat, also wir können da jetzt eine Regierung bilden. Also in den Umfragen liegt die CDU, die Union jetzt auch auf Bundesebene vor der SPD, aber das ist natürlich eine Momentaufnahme. Aber klar, das zahlt jetzt bei Merz ein. Der ist jetzt der neue Vorsitzende dieser Partei und kann erstmal Erfolge feiern. Auch wenn es natürlich dann mindestens eine Fußnote ist, anzumerken, dass die beiden Politiker, die beiden Ministerpräsidenten, die da jetzt ihre Mehrheiten oder ihre Spitzenposition verteidigt haben, Daniel Günther in Schleswig-Holstein und Hendrik Wüst jetzt in Nordrhein-Westfalen, dass die vom politischen Typus her eigentlich ganz anders sind als das, was Friedrich Merz mit seiner Bewerbung um den Parteivorsitz seiner Partei als Zukunftsmodell empfohlen hat. Das sind eben nicht die Typen, die dieses Modell von scharfe Kante und ganz klare Führung, Profilierung gegen den Gegner ausstrahlen, sondern die für moderaten politischen Stil, für Kompromissbereitschaft, für Konsensbereitschaft stehen. Und insofern sehen wir jetzt, wenn wir genau hinschauen, auch schon, wie Friedrich Merz wirklich dran arbeitet, sein eigenes Image zu korrigieren. Und das macht er jetzt natürlich zunächst mal und muss er machen, ganz besonders in Richtung Grün. Also den werden wir jetzt noch weiter ergrünen sehen, weil die Union jetzt eben in Nordrhein-Westfalen, in diesem wichtigen Bundesland, jetzt zunächst mal ja die Grünen für sich als Mehrheitsbeschaffer, als Koalitionspartner gewinnen muss.
Soweit also der Blick auf die bundespolitischen Konsequenzen dieser Wahlen in NRW. Stefan Detjen in Berlin. Danke dir vielmals, Stefan.
Danke, Tobias. Tschüss.
Das war eine interessante Meldung heute Morgen. Die ukrainische Armee hat im Raum Kharkiv im Nordosten der Ukraine einen großen symbolischen Erfolg erzielt. Sie hat dort die russischen Einheiten nämlich zurückgedrängt. Und zwar sind die Ukrainer bis an die russische Grenze vorgedrungen. Da gibt es ein Foto mit blau-gelbem Grenzposten. Das macht im Netz gerade Furore. Wir wollen uns das mal genauer angucken mit unserem Sicherheitskorrespondenten, mit Markus Pindur. Hallo Markus.
Ich grüße dich.
Markus, erklär uns das doch. Was ist da genau passiert?
Also an einem Punkt sind die ukrainischen Streitkräfte also bis an die russische Grenze vorgerückt. Das hat sich schon seit Tagen angekündigt, weil es viele sich häufende Meldungen gab darüber, dass die russischen Truppen den Rückzug nach Norden antreten würden, teilweise unter Zurücklassung ihres Gerätes. Und Das hatte sich schon länger angekündigt, dass die Gegend nördlich und östlich von Charkiw tatsächlich von den Ukrainern wieder befreit worden wäre. Wir haben jetzt dieses Video, dieses Foto, das ist ein Punkt an der russischen Grenze. Wie immer sollte man auch das nicht überbewerten, aber wie gesagt, ganz überraschend kommt die Meldung nicht, weil sich das seit Tagen schon angekündigt hatte.
Und zurückdrängen ist dann vielleicht auch etwas zu viel gesagt. Man kann sagen, zumindest verstehe ich dich jetzt so, die Russen geben diese Positionen von sich aus auf.
Ja, sie geben sie nicht ganz von sich aus auf. Sie liegen unter schwerem Beschuss und das liegt unter anderem daran, dass die Ukrainer mittlerweile 100 plus amerikanische Haubitzen, die über lange Strecken schießen können, in Benutzung haben und dass sie die auch gegen die russischen Truppen angewandt haben. Die russischen Truppen sind wie traditionell schon mit einer großen Artilleriemaschine unterwegs sozusagen. Wenn die nicht mehr richtig zum Einsatz kommen kann, weil sie unter Beschuss liegt von diesen Haubitzen und diese Haubitzen können eben besonders weit schießen und besonders exakt schießen und die Ukrainer bekommen in Echtzeit die Aufklärung von den Amerikanern, die Satellitenaufklärung, die ihnen die Daten liefert. Dazu haben sie Drohnen, die ihnen genau die GPS-Daten der russischen Stellung liefern können und dadurch sind die russischen Truppen tatsächlich schwer in Bedrängnis geraten und deshalb auch dieser Rückzug.
Heißt das, wenn wir jetzt in diesen Tagen immer häufiger von solchen Geländegewinnen der ukrainischen Armee hören, heißt das, das ist schon ein direkter Effekt der Waffenlieferung aus dem Westen und auch der engen militärischen Zusammenarbeit?
Das ist ein Faktor, der ziemlich wichtig ist bei der ganzen Sache und der ganz klar darauf hinweist, wie wichtig es ist, der Ukraine schnellstmöglich auch überlegene Waffensysteme zur Verfügung zu stellen und dann nicht zu zögern und zu zaudern und abzuwarten und sich zu beraten.
Was sind denn auf der anderen Seite die Schwächen der russischen Armee?
Also als erste fällt tatsächlich ein die Kampfmoral. Also da gibt es viele Belege, russische Soldaten telefonieren trotz Verbotes immer noch mit gestohlenen ukrainischen Handys und rufen ihre Familien an oder mit eigenen russischen Handys. Und man kann aus diesen Gesprächen heraushören oft, dass die Lage nicht gut ist, dass sie nicht gut verpflegt werden, dass sie größtenteils gar nicht wussten, dass sie in einen Krieg ziehen. Die Kampfmoral ist schlecht, das ist der eine Grund. Die Aufklärung, die russische, ist unzureichend. Sie haben zu wenig Daten offensichtlich durch Drohnen oder andere Mittel. Und dann kommt noch hinzu, dass da eine enorme Inkompetenz offensichtlich im Spiel ist. Es gab neulich eine Titelstory des britischen Economist und da hieß der Titel How Rotten is the Russian Army? Also wie verrottet ist die russische Armee? Da scheint einfach vieles sehr, sehr viel schlechter zu sein, als wir das tatsächlich vorher für möglich gehalten haben. Wir haben immer nur gesehen, dass die Russen moderne Waffen anschaffen, aber die kommen kaum zur Anwendung.
Markus, und was ich noch gehört habe heute Morgen, dass tatsächlich auch die Tatsache, dass die russischen Soldaten mit Handys telefonieren, schon viel verrät und viel Stoff für die ukrainische Aufklärung liefert.
Das ist in der Tat richtig. Es ist nicht ohne Grund so, dass bis zu 12 russische Generäle bereits gefallen sein sollen, weil man sehr schnell ihre Stellung hat ausfindig machen können und sie dann innerhalb von Minuten unter Beschuss genommen hat. Das liegt daran, dass die Russen nicht über ein verschlüsseltes, komplettes Kommunikationssystem verfügen, sondern teilweise auf offenen Kanälen mit UKW-Radios telefonieren sozusagen. Und die kann jeder abhören, der über einen entsprechenden Scanner verfügt. Das ist keine Hochtechnologie. Und deshalb können die Russen sich auch nicht einfach verschlüsselt verständigen. Und das ist ein großer Nachteil. Und dass man an solche Dinge nicht gedacht hat, ist natürlich extrem problematisch, insbesondere was die Kooperation der verschiedenen Teilstreitkräfte anbelangt. Also die Luftwaffe braucht natürlich Daten und Unterstützung von den Bodenkampftruppen, die wiederum genau angeben können müssen, wo die Luftwaffe zum Einsatz kommen soll. Das sind alles Dinge, die nur mit einer hochkomplexen Kommunikation möglich sind. Und darüber verfügen die Russen offensichtlich nicht.
Markus, viele Beobachterinnen und Beobachter sagen jetzt an diesem Punkt, dieser Krieg wird sich früher oder später nur noch konzentrieren auf die Region ganz im Osten der Ukraine, den Donbass, von dem immer so viel die Rede ist. Wie sieht es da denn gerade aus mit dem Vor- oder Zurückdrängen der russischen Armee?
Das ist total schwer zu beurteilen. Das muss man zum einen sagen, da sind alle Nachrichten auch immer mit Vorsicht zu genießen. Das russische Verteidigungsministerium meldet seit Wochen, dass die Truppen dort auf dem Vormarsch sind. Aber was man bislang sieht, ist, dass die Geländegewinne sich auch im Donbass in sehr engen Grenzen halten. Die Umfassungsaktion, die Einkesselung ukrainischer Streitkräfte, die am Anfang gedacht war, ist offensichtlich gescheitert, weil man diese Zangenbewegung zurückgewiesen hat und abgewehrt hat erfolgreich. Im Moment scheint es so zu sein, dass Russland mehr oder weniger die Gebiete beherrscht, die auch vor dem Krieg unter russischer Kontrolle lagen. Da hat sich nicht viel getan.
Wäre denn da nicht eine diplomatische Lösung jetzt bald möglich?
Das kommt drauf an, ob die Ukraine das will. Also Russland hat sich bisher gegen eine diplomatische Lösung immer gesperrt. Solange man dachte, man könne die Ukrainer tatsächlich noch zurückweisen, man könne da bedeutende militärische Erfolge tatsächlich erringen. Das hat sich jetzt als nicht zielführend herausgestellt. Und jetzt ist aber die Frage, wie weit wollen die Ukrainer sich auf eine diplomatische Lösung einlassen? Und dann sich darauf einlassen, dass vielleicht permanent russische Truppen auf ukrainischem Staatsgebiet stationiert sind. Also ich glaube, die Ukraine und die ukrainische Regierung sieht derzeit die Möglichkeit, tatsächlich die territoriale Integrität ihres Landes wiederherzustellen. Und das heißt, alle russischen Truppen aus der Ukraine zu werfen.
Und wenn dann jetzt tatsächlich Russland weiterhin Niederlage nach Niederlage kassiert, wie gefährlich könnte das sein für diesen Krieg?
Also zunächst mal entschärft es die Lage, weil der Aggressor Russland in die Schranken gewiesen wird. Es wird auch nicht weiterhin gefährlich, weil die Ukraine ja keinerlei Absicht hat, in Russland einzumarschieren, sondern tatsächlich ihr Kriegsziel festgelegt hat und daraufhin festgelegt hat, eben ihre territoriale Integrität wiederzugewinnen. Dann kommt das, was immer wieder angedeutet wird von Präsident Putin, auch vom Außenminister Lavrov. Immer wenn die beiden das Wort Atomwaffen in den Mund nehmen, dann ist damit natürlich eine Wirkung beabsichtigt in den westlichen Gesellschaften, insbesondere in Deutschland, wo man darauf sehr, sehr sensibel reagiert. Aber es gibt keine Hinweise darauf, dass zum Beispiel taktische Atomwaffen aus den Magazinen geholt würden. Und Atomwaffeneinsatz sieht die russische Doktrin eigentlich nur vor, wenn das Überleben Russlands in Frage stehe. Das hat Putin auch des Öfteren gesagt.
Aber Markus, könntest du dir das tatsächlich vorstellen, dass, gut, wir spekulieren jetzt mal völlig, aber mal angenommen, die Ukrainer drängen tatsächlich komplett jeden russischen Soldaten aus der Ukraine zurück. Und das wäre eine krachende Niederlage für Putin. Könntest du dir wirklich vorstellen, dass Russland dann einfach diese Niederlage akzeptiert?
Man akzeptiert eine Niederlage dann, wenn man sie einkassiert und wenn man nichts mehr dagegen tun kann. Also insofern, ich kann ja auch nur den General Petraeus, den amerikanischen General und Geheimdienstmann zitieren, der neulich sagte, das sei ein Punkt, also Einsatz von taktischen Atomwaffen zum Beispiel, das sei ein Punkt, den man immer mitdenken müsse, der aber nicht auf den ersten 10 Plätzen seiner Sorgen stehe.
Kannst du das nochmal genauer erklären?
Es ist relativ unwahrscheinlich, dass Russland dann mit dem Einsatz taktischer Atomwaffen reagieren wird, weil das wiederum so viele Unwägbarkeiten birgt für Russland selber und Russland auf lange Zeit noch stärker beschädigen würde, als das ohnehin schon der Fall ist. Und das weiß Putin auch und ich glaube nicht, dass das rational wäre. Ich glaube, er hat innerhalb seiner irrationalen Strategie, die ja diesem imperialistischen Phantomschmerz entspringt, hat er ja immer noch rational gehandelt bisher. Und deshalb erscheint es mir sehr unwahrscheinlich, dass er Atomwaffen einsetzt.
Markus Pindur, interessante Analyse zur militärischen Lage in der Ukraine. Vielen Dank.
Gerne.
Die Lage in der Ukraine und die Folgen der Wahl in NRW. Das war's für heute hier bei Der Tag an diesem Montag, dem 16. Mai. Feedback und Kommentare lesen wir wie immer gerne. E-Mail genügt an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Vielen Dank und ciao.